Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Frank, wie geht's dir?
Julius, mir geht's wie immer gut. Vielen Dank.
Das freut mich zu hören. Heute haben wir mal wieder einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Auch wieder ein ganz besonderer Gast, wie immer eigentlich. Ja, wir haben eigentlich nur ganz besondere Gäste. Frank, magst du unseren ganz besonderen Gast mal vorstellen?
Ja, also unser Gast heute ist Arthur Schröder und ich glaube, vorstellen kann er sich am besten selbst. Er hat einen sehr interessanten Hintergrund, den er uns gleich ein bisschen berichten wird, wie er in der Medizin gelandet ist und in der Medizin jetzt dort, wo er sich heute befindet. Und ich glaube, über deinen sehr interessanten Background werden wir dann bei dem heutigen, aus meiner Sicht, an manchen Stellen vielleicht schwer verdaulichen, aber extrem wichtigen Thema landen. Arthur, sag 3, 4 Worte zu dir. Wie ist es passiert, dass du in der Medizin gelandet bist?
Hi, dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt und danke, dass ich bei euch am Podcast mitmachen darf. Ursprünglich bin ich in der Medizin gelandet über meine Ausbildung zum Rettungsassistenten. Das Abi hat nicht gereicht für Das Medizinstudium.
Ein alter Rettungsassistent, cool.
Genau. Und ich fühle mich quasi unter Rettungsassistenten zu Hause. Anschließend bin ich dann irgendwann nach 6 Jahren Wartezeit studieren gegangen und das habe ich in Mannheim gemacht und habe da die Liebe zur Anästhesie und zur Pädiatrie tatsächlich gefunden und habe aber mit dem Fach angefangen, was ich weniger sicher gut fand. Und dann bin ich in die Pädiatrie gegangen und habe das in Worms und Dortmund gemacht bis hin zum Facharzt und das habe ich auch sehr genossen, aber jetzt wurde es Zeit, was Neues zu machen und seit einem halben Jahr bin ich in Mannheim wieder zurück in der Anästhesie und genieße jetzt die Zeit im OP und die vielen invasiven Maßnahmen, die ich gut gelehrt bekomme und das vermehrte Notarztfahren. Jetzt auch wieder mit Erwachsenen als Patienten, ganz neue Herausforderung für mich.
Ich finde das spannend, dass du das so sagst, ne? Dass quasi der Pädiater sagt, dass die erwachsenen Patienten eine Herausforderung sind. Und wo man ja eigentlich sagen würde, für den normalen, in Anführungsstrichen, Arzt, der keine Kinder behandelt, ist das Kind die Herausforderung und nicht der Erwachsene.
Also, das stimmt. Witzig. Die Kinder sind auch immer eine Herausforderung, aber der Erwachsene, also vor allem das Lesen von EKGs nach gefühlt 5 Jahren Norm-EKGs, ist jetzt tatsächlich eine der Challenges gewesen. Und ich habe vor kurzem 3 STEMIs in 24 Stunden transportiert. Ich denke, dass ich da wieder einigermaßen drin bin im EKG-Lesen.
Ja, cool. Ja, ich glaube, das ist schon spannend, wenn man vorher nur absolute Sinusrhythmen oder wahrscheinlich meistens, gibt ja auch kranke Kinder.
Stimmt.
Aber wahrscheinlich so ein knallegesundes EKG, cool, ne? Also das sieht man jetzt auch nicht jeden Tag.
Zarte Koronarien, ja. Das sieht man ja in unserem Durchschnittspatienten gut gar nicht.
Genau, also neu und spannend. Das Spannendste, was ich gesehen habe in der pädiatrischen Welt, waren die SVTs. Aber das ist ja auch bei den Erwachsenen ab und zu noch drin.
Ja, wir fangen so lustig an. Vielleicht auch so ein bisschen das Pfeifen im Wald oder der schlechte Witz, bevor es ans Eingemachte geht. Unser Thema ist heute so ein bisschen das Unaussprechliche, wo sich vielleicht jeder so ein bisschen drumherum drückt oder vielleicht, möchte nicht sagen, die Augen verschließt, aber so ein unangenehmes Thema. Und wie der Frank gesagt hat, ist es trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da bin ich sehr froh, Arthur, dass wir dich da gewinnen konnten, dass du uns ein bisschen was dazu erzählst. Es geht nämlich um Missbrauch und Misshandlung beim Kind. Wie kommst du zu diesem Thema?
Im Rahmen der kinderärztlichen Tätigkeit kommt man quasi nicht drum herum, diese Patienten zu betreuen. Das muss nicht immer direkt von Anfang an sein, aber im Verlauf. Und es entwickeln sich immer mehr Kinderschutzgruppen und vor allem auch Kinderschutzgruppen, die innerklinisch sich fast nur noch damit beschäftigen. Also es gibt Vollzeitstellen, die das machen und ich bin super dankbar, dass das so ist. Als ich angefangen habe, war das nicht der Fall. Da oblag das quasi mir und meinem zuständigen Oberarzt, mich um diese Situation zu kümmern, was für mich damals als Anfänger emotional auch anstrengend war, aber ich wurde extrem gut betreut und würde gerne das, was ich erlebt habe in Fällen und im Gespräch mit euch, so ein bisschen weitergeben und das, was ich mit der Zeit gelernt habe und das, was wir vielleicht auch für den Präkliniker irgendwie mitgeben können, in so ein bisschen praxisnahe Fälle verpacken, sodass wir irgendwie einen roten Faden haben, wenn wir das Gefühl haben, die Situation begegnet uns.
Ja, das klingt total spannend, sage ich sonst immer, aber das wäre ja sehr hilfreich. Mhm. Was ist denn eigentlich Missbrauch oder Misshandlung?
Ich glaube, dass wir da jeder von uns eine Vorstellung hat. Jeder von uns hat so seine eigene Vorstellung. Wir teilen das in vier Gruppen ein, zumindest laut Literatur. Da gibt es den körperlichen Missbrauch, die körperliche Misshandlung, die sexuelle Misshandlung, seelische Misshandlung gibt es und das vierte, mir entfällt immer ein viertes, aber das ist die Vernachlässigung. Das ist dann nicht die Misshandlung, sondern die Vernachlässigung. Die kann man auch nochmal unterteilen in emotionale Vernachlässigung, also das mangelnde Gefühl meinem Kind gegenüber, die mangelnde Liebe, oder auch in körperliche Vernachlässigung, also nichts zu essen oder zu trinken geben, nicht adäquat kleiden, solche Sachen.
Ja, das scheint eher so ein bisschen abwegig, ja, weil hier ja scheinbar nichts passiert, aber Kinder brauchen ja, also Kinder sind ja Beziehungswesen und die brauchen ja schlicht Interaktionen. Es gibt ja dieses berühmte Kaspar-Hauser-Experiment, glaube ich, ein großes Beispiel für Vernachlässigung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel an dieser Geschichte wahr ist, aber der ja sozusagen auch mit großen Entwicklungsstörungen dann zurechtkommen musste. Und im Prinzip am Ende seines kurzen Lebens nicht mehr gesellschaftlich überlebensfähig war. Ja. Und das war ja eigentlich ein berühmtes Beispiel von Missbrauch beziehungsweise Vernachlässigung oder Misshandlung, sage ich jetzt mal. Das war das berühmte, war das nicht das Experiment, wo der König sozusagen herausfinden wollte, was in Kindern sozusagen grundveranlagt ist und hat dann Kinder sozusagen ohne emotionale Zuneigung aufwachsen lassen. Und dann ist ja dieser Kaspar Hauser dabei rausgekommen.
Das ist total spannend, dass du das erzählst. Und man denkt ja immer, man lernt aus der Geschichte. Ich glaube, das war irgendein Friedrich damals, König oder Kaiser Friedrich. Das gleiche Experiment ist im Prinzip einmal wiederholt worden, und zwar in Großbritannien. Ich weiß nicht, Frank, sagt dir das was? Bei den Neonaten? Nee. Das war die gleiche Idee. Man hat sich gedacht, ein Neu- oder ein Frühgeborenes, in dem Fall die Frühgeborenen, die haben ja Mutterleib auch keinen Körperkontakt und die Gefahr von Keimen und so weiter. Und dann hat man sie in Inkubatoren gelegt und hat gesagt, man darf sie nur minimalst versorgen, nur das Wenigste an ihnen tun und sonst nichts. Und zumindest so sagt es die Legende, sage ich mal. Es gab interessanterweise eine Gruppe der Kinder, die gut gediehen und die auch überlebt haben, während die anderen Kinder, die quasi auch ein Minimum an Liebe und an Zuneigung erfahren haben, vermehrt gestorben sind. Dann wurde geforscht, woran liegt das? Und die eine Krankenschwester, die Nachtdienst hatte, die konnte es nicht lassen. Die haben die Kinder so leid getan, dass sie immer wieder in den Inkubator gegriffen hat und die Hand aufgelegt hat. Und einfach den Kindern quasi zu spüren gegeben hat, dass sie da ist. Und spätestens seitdem wissen wir, dass körperliche Nähe und nach Geburt nennen wir das natürlich Bonding, ne, was die Neugeborenen mit ihren Eltern machen, dass das definitiv ein Faktor für das Gedeihen unserer Kinder ist. Also das Experiment wurde fantastischerweise nochmal gar nicht so lange her, ich glaube in den 70ern wurde das wiederholt in Großbritannien und es hat sich gezeigt, dass wir die Nähe zu unseren Eltern brauchen oder zu einer Bezugsperson. Das müssen nicht immer die Eltern sein.
Man, vielleicht die älteren Generationen unter uns, die kennen das vielleicht noch, die Entbindungsstationen, wo früher die Kinder alle schön in ihrem Bettchen in Reihe und Glied neben den anderen Kindern standen, aber nicht bei der Mutter, ne, sondern schön in so einem Geburtenzimmer lagen dann 20 Babys, alle im Abstand ein Meter zum nächsten. Und dann ist dann immer die Kinderkrankenschwester so durch die Reihen gelaufen, hat geguckt, dass alles in Ordnung war. Und draußen standen dann die Besucher, die haben reingeguckt wie in den Zoo. Ich meine, das gibt's ja zum Glück heute nicht mehr. Aber ja, auch interessant, wie sich die Gesellschaft auch wandelt und was ja vielleicht auch kulturell auch so eine Distanz bestanden hat, ne, zu seinen Kindern. Ich meine, früher war es ja, glaube ich, auch völlig normal, dass Kinder für durchaus mehrere Tage andauernde medizinische Interventionen, Untersuchungen oder sonst was allein ins Krankenhaus gegangen sind, ohne dass die Eltern dabei waren. Und so ganz selbstverständlich ist es ja heute noch nicht, weil wenn man ein Kind hat, was ins Krankenhaus muss, dann kriegt man so ein klappriges Klappbett daneben gestellt, wo einem fast die Bandscheibe rausfällt, wenn man eine Nacht dran schläft. Also so ganz so weit sind wir noch nicht, oder?
Also die erfahrenen Krankenschwestern berichten das, dass die sich komplett um die Kinder gekümmert haben. Die haben sich nebendran gesetzt und die mit Brei gefüttert und das gehörte dazu. Ja. Die Eltern aufzunehmen, wir sehen das, du sagst es, wir sehen es an den baulichen Veränderungen oder eben an den nicht baulichen Veränderungen. Dieses Rooming-in, was wir uns vorstellen, dass die Eltern auch dabei sind, das ist noch nicht in jedem Gebäude umgesetzt. Und da wird ein klappriges Bett tatsächlich daneben gestellt und man muss irgendwie ausharren und man muss sich total um sein Kind kümmern. Und die Pflege ist so minimiert, dass sie nur noch für Medikamentengabe oder Ablesen der Vitalparameter kommt. Und also wir sehen es tatsächlich an den Gebäuden. Die Gebäude zeigen uns schlussendlich, wie es früher war, mit einem anderen Pflegeschlüssel. Das werden die erfahrenen Schwestern nicht müde, immer zu betonen.
Ja, was aber natürlich kein bewusstes Beispiel ist für bewusste Vernachlässigung, sondern einfach, wie es vielleicht mal kulturell ein bisschen anders gewesen ist. Jetzt versteht ja jeder unter Missbrauch oder Vernachlässigung etwas anderes. Gibt es da Unterschiede? Also die meisten denken bei Missbrauch sofort an den sexuellen Missbrauch. Rechtlich ist das sicherlich auch nochmal eine andere Geschichte, wo was beginnt. Kannst du das so ein bisschen objektivieren für uns?
Also eine griffige Definition habe ich jetzt nicht parat, aber wenn ich das versuchen sollte zu beschreiben, dann würde ich sagen, der körperliche Missbrauch oder die körperliche Misshandlung, da wird die Unversehrtheit des Kindes beeinträchtigt, während zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch das stattfinden kann, aber nicht muss. Also der Erwachsene tut ja dann etwas zur Befriedigung seines Triebes und das kann ja auch das Betrachten zum Beispiel von dem Kind schon abbilden. Ja? Mhm. Ob das Kind jetzt dabei entkleidet ist oder sonst was. Das muss dem Kind ja überhaupt nicht als Missbrauch vorkommen. Wohingegen Gewalt und Beeinträchtigung der Unversehrtheit ja durchaus wahrgenommen werden. Ja, das lässt sich ja nicht vermeiden. Ich glaube, das, was wir auch gesagt haben, ist, dass man sagt, manchmal wird den Jugendlichen oder Erwachsenen erst im Nachhinein klar, was mit ihnen denn passiert ist und dass das, was als elterliche Zuneigung oder Erwachsenenzuneigung, um das mal allgemein zu halten, gewertet worden ist, schon eine Form des Missbrauchs dargestellt hat. So würde ich es, denke ich, umschreiben.
Also kann sozusagen für das Opfer das Erlebnis von Misshandlung und Missbrauch ganz unterschiedlich sein. Ich meine, Misshandlung ist ja relativ eindeutig, denn das Kind wird ja wahrscheinlich in irgendeiner Form verletzt oder Schmerz zugefügt, ob psychisch oder körperlich, oder eben durch die ausbleibende Handlung in Form der Vernachlässigung. Und im Fall des Missbrauchs, was ja oft eher der sexuelle Missbrauch ist, aber es kann ja auch vielleicht auch der Missbrauch sein, dass die Eltern vielleicht sich streiten und die Kinder instrumentalisieren. Das ist ja vielleicht auch eine Form von Missbrauch. Und hier kann ja auch das Erleben, gerade im sexuellen Bereich, auch so sein, dass es den Kindern erst später klar wird, dass es nur um die Befriedigung des Erwachsenen ging und nicht um sie, sage ich jetzt mal.
Genau so berichten es viele, die Opfer von diesen Missbrauchsfällen geworden sind.
Wer ist es denn so typischerweise, der misshandelt oder missbraucht? Das ist doch wahrscheinlich der komische Nachbar, alleinstehend, den wir immer schon im Verdacht hatten. Vielleicht so eine selbsttönende Brille, Tennissocken, Badelatschen, immer ein Fotoapparat umhängen und immer kackefreundlich zu Kindern, oder? Das wäre jetzt so mein Kandidat.
Ich glaube, da hat uns, also in dem Fall müssen es die Medien wohl gewesen sein. Es sind immer die Medien, wenn uns nichts einfällt. Da haben die uns was eingetrichtert oder irgendwas gezeigt, wo wir den seltsamen Menschen irgendwie direkt als Täter identifizieren. Aber tatsächlich ist das leider jeder beziehungsweise keiner. Man weiß, dass es Risikofaktoren gibt, die zum Kindesmissbrauch führen. Aber diese Risikofaktoren sind nicht alleinig ausschlaggebend. Also das kann, ich übertreibe jetzt, die königliche Familie sein, wo das zu Misshandlung kommt. Das kann aber auch in bitterer Armut geschehen. Jetzt habe ich einen Risikofaktor tatsächlich auch erwähnt. Das ist nämlich die Armut. Also quasi Ressourcenknappheit kann durchaus dazu führen, dass es eben zur Misshandlung oder zur Vernachlässigung eher natürlich kommt. Das kann der Babysitter sein, das können die Eltern sein, das können auch Geschwister sein. Klingt immer auch ein bisschen grausam, aber wir sehen durchaus Fälle, wo Kinder, ich rede nicht von Jugendlichen, sondern auch wo Kinder anderen Kindern massive Gewalt antun, das regelhaft, ja. Jetzt nicht nur in Form von Mobbing, sondern das geht ja hin bis zu diesen ganz drastischen Formen von schweren Verletzungen bis hin zum Mord. Also da sind auch Kinder fähig zu.
Also eigentlich ist alles denkbar.
Alles denkbar.
Wir sollten uns von den Klischees lösen. Und eigentlich sind wir nicht sicher, oder? Oder können wir uns, also es kann ja jeder sein sozusagen. Also wenn du sagst, es gibt Risikofaktoren, dann was kann das sein? Vielleicht kann man ja über die Risikofaktoren auch beitragen, dass es weniger vorkommt.
Also Ressourcenverknappung ist ein klassischer Grund, ne? Also Armut in jeder Form.
Also FDP wählen? Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, aber
Man sagt niedriger sozioökonomischer Status, was nichts anderes als Armut bedeutet, tatsächlich. Es gibt tatsächlich, also Bildung ist kein Faktor meines Wissens. Bildung ist völlig irrelevant dafür. Was aber wohl ein Risikofaktor ist, ist, wenn man selbst Gewalt erlebt hat in der Vergangenheit, auch als Kind oder aber auch in einer Partnerbeziehung. Also auch die da Gewalt erlebt haben, geben es tendenziell weiter. Psychische Vorerkrankungen und natürlich eine Überforderung. Also jemand, der, sag ich mal, resilienter ist gegen verschiedene Stressoren, neigt weniger dazu, die Kontrolle zu verlieren, was uns vielleicht auch so noch zum nächsten Punkt bringt, dass Kontrollverlust ein häufiger Faktor für Misshandlung ist und dass es nicht immer der von dir beschriebene Täter ist, der im Grunde tief böse ist und verabscheuungswürdig, sondern wenn man jeden von uns, glaube ich, ausreichend reizt oder in eine Situation bringt, wo es nicht weitergeht, dann könnten wir alle theoretisch zu Tätern werden, behaupte ich jetzt einfach mal.
Es ist eine spannende Erkenntnis, weil man natürlich im Einsatzalltag oder als Sanitäter oder als ganz normaler Mensch eigentlich immer von dem forensischen, pathologischen Triebtäter irgendwie ausgeht. den man für immer wegsperren muss. Und was du sagst, dass im Prinzip jeder in diese Falle treten kann, jemand zu sein, der misshandelt oder vernachlässigt, das finde ich spannend und ich finde, das müssten wir vielleicht noch ein bisschen besser erklären.
Ich würde den sexuellen Missbrauch in dem Fall ausklammern und ausschließen. Hm. Da glaube ich nicht, dass der Kontrollverlust oder eine Überforderung da der Antrieb ist. Bei körperlicher Misshandlung, bei seelischer Misshandlung und auch bei Vernachlässigung würde ich sagen, dass also je kleiner das Kind, also das ist auch ein Risikofaktor, das habe ich vergessen zu erwähnen, je jünger das Kind, desto häufiger oder desto eher ist das Opfer einer Kindesmisshandlung. Und zwar geht es da darum, dass die erstens wehrlos sind, sie sind aber zweitens auch, und jetzt entschuldige ich mich an alle Hörer, sind unglaublich nervig. Mhm. Ja, die können nicht klar sagen, was sie wollen. Sie haben viele verschiedene Bedürfnisse, die sie eben nicht kommunizieren können. Und nicht umsonst gibt es immer mehr Werbung und immer mehr Awareness dafür, dass es Schreikinder gibt und dass ich eine Lösung dafür parat haben muss. Also eine der empfohlenen Lösungen ist, zieh dich aus der Situation zurück oder tausch mit deinem Partner die Rollen, so dass er jetzt sich auf das Kind aufmerksam macht.
Also das wäre so das klassische Better Child, was man sich vorstellt, also Schütteltrauma, oder das ist ja die Gruppe, die da wahrscheinlich das Risiko hat, ne? Dass es eben vielleicht auch im Affekt dann in der Überforderung zu so einem Schütteln kommt, was man ja ganz klassisch dann sieht, wo diese schwersten Verletzungen dann entstehen, oder? Das ist, glaube ich, das, was da jetzt so ein exemplarisches Beispiel wäre.
Ich würde sogar sagen, das Paradebeispiel, Frank, hast völlig recht. Das auch, was wir klinisch vermutlich nicht übersehen, das muss man auch mal dazu sagen, das ist klar, eindeutig, unglaublich unbefriedigend, aber da genügen einfach 3 Sekunden Kontrollverlust. Das muss einem bewusst sein. Das ist jetzt nicht wiederholt geschüttelt worden und schwer misshandelt, sondern da genügen diese 3-4 Sekunden Kontrollverlust und 2-mal kräftiges Schütteln als Beispiel für unwiederbringliche Verletzungen, die wir dann natürlich oder die wir im Rettungsdienst dann sehen, ja, nicht das, was intern passiert, aber wir sehen schon allein von außen die Verletzungen, die bei einem jungen Kind unter einem Jahr super, super beeindrucklich sein können.
Das wäre ja wahrscheinlich dann, also was man auch draußen gut erkennt, oder zumindest sieht, dass da ein relevantes Problem besteht, allein schon, weil man wahrscheinlich ein vigilanzgemindertes Kind zum Beispiel vorfindet, wo klar ist, okay, da besteht jetzt irgendein relevantes, schwerwiegendes Problem, das Kind muss hospitalisiert werden, es muss, selbst wenn ich nicht genau weiß, was jetzt der Grund ist, es wird ja ein Kind sein, dass, wenn es einen rettungsdienstlichen Kontakt gibt, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Klinikaufnahme kommt. Und ich glaube, das Risiko, wenn der Rettungsdienst mal dort ist, dass sowas übersehen wird, würde ich jetzt eher als gering einschätzen.
Absolut, das sehe ich genauso. Also die Kinder zeigen klar, vor allem, wie du sagst, das ist auch, was mir super wichtig ist. Wir verwenden ja häufig das pädiatrische Beurteilungsdreieck für den initialen Eindruck und du würdest schon bei A beim Aussehen diese Vigilanzminderung sofort feststellen, meistens mit einem Tonusverlust gepaart, das wäre ein super kritisches Kind sofort für dich, ja. Vielleicht noch irgendwie eine pathologische Atmung und dann weißt du, dass es sich um irgendwas Zerebrales handelt. Es ist auch so, dass natürlich nach diesem Kontrollverlust darf man, also ich will nicht nur auf die Eltern eingehen, aber ich will natürlich sagen, der fühlt sich natürlich extrem schuldig, weil er ja auch oder sie oder der Elternteil ja auch schuld ist. Aber er möchte natürlich, oder also der Elternteil möchte natürlich das Beste für das Kind. Das heißt, ich glaube nicht, dass dir irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden bei diesem schwerkranken Kind, unbedingt eine adäquate Therapie, Krankenhausaufenthalt etc. zu generieren. Allerdings ist die Schuld natürlich unglaublich hoch, das schlechte Gewissen ist total hoch und es findet ja auch eine Stigmatisierung statt, wenn jetzt jemand zugeben würde, ja, ich habe die Kontrolle verloren, habe mein Kind geschüttelt. Deswegen ist, glaube ich, kann man nicht erwarten, dass die Leute einem das direkt beim Erstkontakt sagen. Da ist so ein bisschen Einfühlungsvermögen gefragt und auch in der Akutsituation für uns als Akutmediziner bei einem kritisch kranken Kind, glaube ich, dass nicht das der erste Arbeitsort, mit dem wir uns befassen. Aber
wenn wir mal ein bisschen beschäftigt sein, wahrscheinlich sowieso in der Situation, erstmal, sagen wir mal, in stabile Fahrwasser zu kommen, könnte ich mir vorstellen. Und mal, wenn man dann so ein bisschen den mentalen Trichter aufziehen kann, wenn man, sagen wir mal, die akutesten Probleme unter Kontrolle hat, glaube ich, ist, denke ich, wahrscheinlich einfach eine wichtige Differentialdiagnose beim vigilanzgeminderten kleinen Kind. Ja, aber ich glaube auch in der Situation, erstmal, wie du sagst, ein bisschen rudern, bis das Ganze stabilisiert ist. Aber klar, ich meine, es gibt natürlich andere Sachen, metabolische Geschehen, Intoxikationen, andere neurologische Beeinträchtigungen, keine Ahnung, Meningitis, Enzephalitis und so weiter. Ja, so dass man wahrscheinlich auch aufpassen muss, dass man nicht zu leicht in diese Schiene gerät, könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Ne? Dass man jetzt vielleicht Podcast gehört hat und so ein bisschen gebiased ist und schon nach Kindesmisshandlung vermehrt schaut, was, glaube ich, gut ist. Ja, aber es ist halt wahrscheinlich dann doch eine Ursache unter einem ganzen Blumenstrauß, den es gibt. Ne?
Ich würde gerne, also wenn es jetzt für euch passt, ich würde gerne so einen Fall schildern und eure Beteiligung super gerne einfach dabei. Ihr hakt einfach ein. Okay. Das ist ein echter Fall, der jetzt gut zu diesem Kind passt, das wir gerade beschrieben haben. Mhm. Ich versuche das zu verfremden natürlich alles. Also ich habe jetzt Dienst auf Station beziehungsweise in der Ambulanz und es kommt angemeldet einer mir bekannter Notarzt, der sagt, er bringt ein 8 Monate altes Kind Zustand nach Krampfanfall. Das ist ein super erfahrener Notarzt, der sehr gut ist in dem, was er tut, bringt das 8 Monate alte männliche Kind zu mir, das ist im Rückhaltesystem angeschnallt, hat eine blaue Vigo liegen, ne,
wisst ihr schon, großartig.
Genau, wisst ihr schon, was der vom Beruf ist, wisst ihr schon, welche Fachrichtung der hat, hat den Krampf durchbrochen, also das Kind kommt nicht mehr krampfen, postiktal zu uns und wir hatten damals ein Aufnahmezimmer, in dieses Aufnahmezimmer fahren wir direkt rein, kurz, grüß dich, wie geht's dir, irgendwas Besonderes, nee, ich habe ein bisschen wieder zu lahm gegeben und dann hat das Kind schon aufgehört zu krampfen. Okay. Unabhängig davon ist ja so der erste Instinkt von so einem Pädiater, das Kind einmal komplett nackig machen und einmal anschauen. Das war, soweit ich das sehen konnte, am Monitor Kreislauf stabil, hatte Sauerstoff über die Nase und das hat eine hervorragende Sättigung gehabt von 97%. Dann haben wir das auf die Liege gelegt. Das Kind war noch, wie gesagt, müde und schläfrig, so dass wir das entspannt ausziehen konnten. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben die Mütze ausgezogen, die er clevererweise draufgelassen hat, damit das Kind nicht auskühlt. Es war eins der wenigen Kinder, das eine Temperatur über 36 Grad bei Aufnahme hatte.
Geiler Typ.
Also wie gesagt, man kann ihm nichts vorwerfen. Ich freue mich immer noch, wenn ich ihn sehe. Und er macht, glaube ich, immer noch sehr gute Medizin. Allerdings ist uns ein blauer Fleck am Kopf aufgefallen, was jetzt sein kann. Nichts Spektakuläres. Und dann war das tatsächlich wie in einem Film und ich war selbst komplett überrascht. Dann hat man die Hose ausgezogen und dann waren an den Beinen mehrere Hämatome zu sehen und zwar im Leistenbereich und im Bereich des Pos. Dann hat das Kind immer noch den Body angehabt. Dann haben wir den Body geöffnet und auch in die Windel geschaut und dann hat es unter der Windel am Po noch Hämatome, so wie am Rücken. Und ab diesem Punkt war es so, dass die Eltern wohl hinterhergefahren sind. Die sind dann auch eingetroffen. Die Mutter und der Vater kamen dazu. Wir haben die ins Aufnahmezimmer gebracht. Aber da ich bis dato alleine war mit der Pflegekraft, habe ich meinen Oberarzt angerufen und habe gesagt, bitte komm dazu. Der kam dazu und der war ganz rasch da und als wir das Kind komplett entkleidet hatten, schaute der sich das auch ruhig an. Und da die Eltern da waren, wollten wir natürlich jetzt nicht irgendwie laut schreien, um Gottes Willen, wie kann das sein? Aber man konnte das gut sehen, dass er sich genau die gleichen Sachen anschaute wie ich. Dann haben wir uns das Kind noch genauer angeguckt, Rachen untersucht und Ohren untersucht etc. Haben jetzt aber keine signifikanten Verletzungen mehr gefunden. Was uns dann aufgefallen ist, war tatsächlich, dass er eine Pupillendifferenz hatte und eine verzögerte Pupille. Das Kind ist dann auch wohl im Verlauf der Nacht dann, das war schon im Spätdienst, ins MRT nochmal gekommen. Das habe ich dann nicht mitbekommen. Da war ich dann schon zu Hause. Und das Kind hat in der Nacht, das habe ich dann in der Kurve am nächsten Tag gesehen, 80 Mal gekrampft. Also es, die ganzen Krampfmedikamente wurden ausgeschöpft. Damals noch die ganzen Benzodiazepine, das Levetiracetam. Es kam aber nicht zur Narkose. Also musste keine Atemwegssicherung und Narkose erfolgen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das Kind untersucht habe, hatte es zumindest, war es zwar postiktal, aber hatte keine, bis auf die Pupille, keine neurologischen Aussetzer. Am nächsten Morgen kamen wir an und es hatte eine Hemiparese linksseitig. Und das war quasi neu für mich. Und wir haben den Kleinen, oder ich habe den Kleinen jeden Tag visitiert und wir haben natürlich dann mit meinem Oberarzt in der Besprechung diesen Verdacht auf Kindesmisshandlung, der sich ja dann da aufgedrängt hat, geäußert. Er hat mich gebeten, damals noch so einen Papierbogen auszufüllen und klar einzuzeichnen, wo die Verletzungen und die Hämatome waren. Das habe ich dann auch sehr ausführlich gemacht. Das hat mich ewig gedauert. Ich habe da bestimmt 2 Überstunden dafür verbraten. Als Anfänger hat man auch keine Ahnung davon. Und damals gab es interessanterweise auch noch keine Kamera. Also wir konnten das, wir haben das nicht fotografiert. Dann hat mein Oberarzt netterweise, da war ich noch nicht alt genug und noch nicht, das Kreuz noch nicht breit genug für das Gespräch, hat er dann irgendwann die Eltern darauf angesprochen, gefragt, ob es Belastungssituationen gibt. Und bei diesem Gespräch war ich dabei. Also er hat das wirklich ganz vorsichtig gemacht, hat den Eltern Unterstützung angeboten, hat gesagt, solche Verletzungen sehen wir eigentlich nicht bei Kindern, etc. Und nach diesem Gespräch gab es auch wieder ganz klischeeartig, jeden Tag kamen die Eltern mit einer möglichen Erklärung für die Verletzungen. In der ersten Woche wurde nochmal ein spezielles MRT gemacht, ein Funktions-MRT. Da haben wir nochmal nach die Durchblutung dargestellt. Und das haben wir dann auch in die Gerichtsmedizin geschickt. Später hat es die Neuroradiologie, eine spezialisierte Neuroradiologie, nochmal befundet. Das hat aber mehrere Wochen gedauert. Während dieser Zeit blieb der Kleine die ganze Zeit bei uns auf Station. Aus 2 Gründen. Der eine Grund war natürlich, wir hatten keine Klarheit, woher diese Verletzungen kamen. Und der zweite Grund war, die Hemiparese bestand relativ lange. Die hat sich nach 4 oder 5 Wochen so gebessert, dass er irgendwann, und das war natürlich der netteste Moment, morgens um 11 zur Visite, ist man reingegangen und irgendwann hat er auch angefangen, mit der linken Hand zu winken. Das hat ja gut getan, weil man den ganzen Verlauf und den Progress gesehen hat. Er hat irgendwann keine Krampfanfälle mehr gezeigt und wurde immer mehr zu so einem eigentlich ganz fröhlichen, netten Kind. Die Mutter war kontinuierlich mit aufgenommen und der Vater kam regelmäßig zu Besuch. Aber bei jedem Gespräch zeigte sich immer wieder eine neue Erklärung. Ja, wir hatten im Auto zu fest gebremst. Die Oma hat den mal hochgeworfen und der hat sich den Kopf vielleicht an der Decke gestoßen, etc., etc. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Schluss kam die Bewertung der Neuroradiologin und die zeigte verschiedene hypoxisch-ischämische Areale im Gehirn, und zwar verschiedenen Alters, so dass man davon ausgehen musste, dass es irgendwelche Formen der Strangulation in verschiedenen Zeitpunkten oder zu verschiedenen Zeitpunkten gab, was dann natürlich mit dem Jugendamt besprochen worden ist schon die ganze Zeit, ist das so verständigt worden, da es keine Einsicht der Eltern gab und auch keine plausible Erklärung, hat das Jugendamt damals beschlossen, das Kind komplett in Obhut zu nehmen. Mhm. Das war leider die in Anführungszeichen traurigere Geschichte, weil ich nicht weiß, wie es weitergegangen ist. Die Eltern waren extrem traurig, belastet. Dem Jungen ging es zum Glück stetig besser. Das war das Schöne. Ich weiß nicht, ob man die Eltern und den Jungen wieder zusammenführen konnte, ob die wieder quasi als Familie funktionieren und ob die wieder Besuchsrecht haben. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie quasi betreute Besuche bei dem Jungen irgendwie hatten und dass sie versucht haben, das wieder anzunähern. Und ein Teil der Botschaft ist, das war jetzt eine sehr eindeutige Kindesmisshandlung, dass das Ziel trotzdem ist, so Familien nicht zu zerstören und zu zerreißen und irgendein Kind zur Adoption freizugeben, sondern wir wollen gerne dieses Kind wieder in eine funktionierende Familie hineinbringen. Und wir haben während der ganzen 6 Wochen niemals das Gefühl gehabt, dass die Eltern dem Kind was Böses wollen. Die waren immer liebevoll zu dem Kind. Die haben es immer gut behandelt. Also im Rahmen dieser 6 Wochen hatten wir zumindest im Verhalten der Eltern zum Kind keinerlei Hinweis oder Verdacht, dass die in irgendeiner Form die Täter sind, die du jetzt vorhin beschrieben hast, Julius, sondern das waren ganz normale Eltern, die wir überall kennen.
Finde ich auch ganz interessant, was du erzählst, weil ich könnte mir vorstellen, so eine gewisse Hemmschwelle ist ja, sagen wir, ich komme jetzt in eine Situation, wo ich auch im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme sehe, wie du beschreibst, vielleicht Hämatome, die mir komisch vorkommen. Ja, vielleicht habe ich den Eindruck, das sind Griffmarken oder unterschiedlich alte Hämatome an Stellen, wo man jetzt sagt, ist es plausibel, dass das Kind da draufgefallen ist oder Handflächenverbrennungen oder solche Dinge, wo man denkt, könnte das nicht vielleicht eine Kindesmisshandlung sein? Ich glaube, dann ist ja schon so eine gewisse Barriere, dass man denken könnte, wenn ich jetzt so einen Prozess anstoße, wo das Wort Kindesmisshandlung fällt, dann könnte es ja vielleicht relativ schnell dazu kommen, dass ich ein Jugendamt einschalte, dass ein Kind aus der Familie genommen wird, dass die Eltern stigmatisiert sind, dass das Kind dort vielleicht nicht mehr zurückkommt. Ist das jetzt wirklich gerechtfertigt bei so einem, wenn ich mir nicht wirklich ganz sicher bin? Ja? Deswegen fand ich es interessant, dass du sagst, das Bestreben ist ja schon, das Kind in einer, sag mal, so weit wie möglich intakten Familiensituation zu belassen.
Okay, dann haben wir uns jetzt vom ersten Schrecken erholt und haben zumindest zu meiner Verwunderung festgestellt, dass es nicht das Ziel ist, das Kind aus der Familie rauszunehmen, und scheinbar sind die meisten Fälle von Misshandlung gar nicht Ergebnis von pathologischen Schwerverbrechern, sondern vielleicht eher von Überforderung oder Depression oder Krankheit oder sozialer Schwäche, fehlenden ökonomischen Ressourcen, Zwangslagen. Und das heißt, das Ziel ist eigentlich eher, die Familie zu unterstützen, um dem Kind wieder eine gesunde Umgebung zur Verfügung zu stellen. Und die scheint dann wohl in den meisten Fällen bei den eigenen Eltern zu sein, wenn man die Eltern ertüchtigen kann, sozusagen. Hast du noch andere Fälle, die du uns beschreiben kannst, damit das für uns noch ein bisschen plastischer wird?
Ein zweiter Fall, den ich dann im Verlauf meiner Ausbildung mitbekommen habe, auch an einer anderen Klinik, war für mich vielleicht noch eindrücklicher, wenngleich viel harmloser zum Glück. Es kamen 2 Brüder ins sozialpädiatrische Zentrum wegen einer Sprachstörung ursprünglich. Und da ist aufgefallen, dass die schlecht gekleidet waren. Also die haben die Schuhe falsch rum angehabt, die haben ihre Jacken vertauscht, der Größere trug die kleine Jacke und umgekehrt. Dann hat sich eine Kollegin aus der Kita gemeldet, wo sie den Tag verbracht haben, hat gesagt, die sind heute die ganze Zeit am Tisch eingeschlafen und die haben 4 Scheiben Brot verdrückt, jeder. Das waren kleine Jungs, also irgendwie 4 und 5 oder 6 Jahre alt, also haben richtig Hunger gehabt. Aus diesem sozialpädiatrischen Zentrum sind die dann zu uns in die Ambulanz, also in die Notaufnahme der Kinderklinik gekommen, und meine damalige Oberärztin hat gesagt, das ist ihr suspekt, das Risiko ist hier zu groß und sie will da eine, ich sag mal, Kindswohlgefährdung ausschließen. Die Kinder sollen mal bitte stationär aufgenommen werden. Das war dann meine Aufgabe als der Ambulanzarzt. Dann haben wir ein Zimmer organisiert. Die Mutter war total kooperativ, aber auch verwundert, hat gesagt, oh, was ist denn mit denen? Dann hat sie was übersehen. Schlussendlich war es so, dass das Ganze zügig und ein bisschen hoppladihopp ging, und dann landeten die auf Station. Und als sich die Ambulanz etwas beruhigt hatte, war mir das durchaus irgendwie noch ein Anliegen, irgendwie mit der Mutter und den Kindern nochmal zu sprechen. Untersucht hatte ich die schon, die waren körperlich komplett unversehrt, haben auch keine Symptomatik gezeigt irgendwie, also kein Infekt oder ähnliches. Und als ich dann ins Zimmer kam, hatten die das halbe Zimmer schon auseinandergenommen und die Stationsschwester hat mich begrüßt mit, was sollen die denn hier, die sind topfit, die machen alles kaputt. Also es war eigentlich ganz witzig, sag ich mal. Und dann kamen wir da ans Zimmer und ich habe mich an diesen Grundsatz gehalten. Damals als Anfänger habe ich mich ja nicht getraut, mit den Eltern das Thema anzusprechen. Jetzt habe ich mit der Mutter das Ganze angesprochen, habe gesagt, habe beschrieben, was ich sehe, habe gesagt, die Kinder sind so und so gekleidet. Und die Frau in der Kita hat gesagt, die waren total hungrig und sind eingeschlafen. Ist denn was bei ihnen zu Hause vorgefallen? Gibt es da einen Grund zu? Und das Interessante war, und das habe ich erst dann rausgefunden tatsächlich, es gab eine Geschichte mit ihrem ersten Partner. Und ihr erster Partner hat wohl eine, oder da bestand der Verdacht von Gewalt gegen sie als Partnerin, aber auch gegen die Kinder. Also dieser Verdacht bestand, es war nicht begründet. So, dass ich dann mit ihr gesprochen habe und sie hat gesagt, um diesem Partner eben zu entkommen, sind sie ohne Ankündigung umgezogen. Und dieser Umzug hat gestern stattgefunden. Also von gestern auf heute haben die Kinder nicht geschlafen. Sie hatte in der neuen Wohnung wenig zu essen. Die Kinder wollten auch morgens früh um 6 noch nichts essen, haben dann in der Kita eben das Brot verschlungen. Und die Klamottengeschichte hat sich aufgeklärt, als der Größere gesagt hat, ja, ich wollte mal mit meinem Bruder die Kleidung tauschen. Und wir tragen die Schuhe immer falsch rum, weil wir sind jetzt Clowns zum Beispiel. Und das war alles plausibel, das war alles völlig logisch. Die Mutter hatte ein ganz furchtbar schlechtes Gewissen. Die hat dann gesagt, es tut mir so leid und wie konnte das passieren? Aber sie wollte, und das hat man da total rausgehört, das Beste für ihre Kinder. Sie hat sich quasi von diesem gewaltbereiten Partner Raum verschafft und ist sogar in eine andere Stadt gezogen. Das hat sich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst. Das war lustig. Die Pflegekraft war total dankbar, dass die Kinder dann entlassen worden sind. Tatsächlich war das ein in dem Fall unbegründeter Verdacht, der aber nicht zur Stigmatisierung geführt hat. Das ist keine, wie soll ich sagen, keine chronische Diagnose geworden, sondern im Gegenteil, alle sind da ganz erleichtert aus der Situation rausgegangen. Ja. Und ich glaube, da ist es wichtig, das im richtigen Kontext zu beleuchten und auch zu bewerten. Ja? Und als ich das meiner Oberärztin erzählt habe, war die auch extrem erleichtert und hat nicht angezweifelt, gesagt, du hast vielleicht schlecht Anamnese gemacht oder das kann ja gar nicht sein, sondern das war alles so plausibel, das war alles so logisch, das hat ihr die nötige Freiheit gegeben. Und was man vielleicht auch noch aus der Situation ziehen kann, und da würde ich gerne eure Erfahrung als erfahrene Erwachsenenmediziner nochmal sehen. Was wir ja noch machen, sind belastete Eltern zu sehen. Und jetzt als Kinderarzt sehe ich das belastete Elternteil, aber mein Patient ist ja das Kind. Und jetzt ihr im Rahmen eurer notfallmedizinischen Tätigkeit seht ja häufig den belasteten Erwachsenen, also von mir aus den Suizidversuch oder den Suizidgefährdeten oder den Depressiven, die Depressive oder auch in der Ambulanz. Und das sind ja häufig auch Eltern. Und was geht euch denn da so durch den Kopf, wenn ihr diese Eltern da seht? Denkt ihr da an die Versorgung der Kinder oder denkt ihr daran, wie deren Partner leiden? Oder was passiert mit euch, wenn ihr diese kranken Menschen seht und euch überlegt, was da für ein ganzer Schwanz an Problemen hinten dran hängt?
Nee, für uns ist ja meistens alles tutti, ne? Wenn es einen Partner gibt, der sich um die Kinder kümmert, dann können wir in aller Ruhe und beruhigt den Patienten mit ins Krankenhaus nehmen und zu dessen oder deren Genesung beitragen. Ob das jetzt ein Problem für die Kinder darstellt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, worauf du da hinaus möchtest.
Ja, also ich glaube, wo wir uns ja schon Gedanken machen, regelmäßig ist ja im Erwachsenenbereich, wenn, sag mal, wir einen Menschen mitnehmen, der zum Beispiel Pflege durchführt für Angehörige, zum Beispiel wenn ein dementer oder ein behinderter Partnerteil gepflegt wird zu Hause oder so, ich glaube, da sind wir schon relativ vigilant und geschärfte Wahrnehmung dafür, dass wir uns dann um Versorgung kümmern und so weiter, dass das alles weiterläuft im Kontext mit Kindern, glaube ich. Ja, also man würde jetzt sicherlich nicht das Kind allein zu Hause lassen oder so, aber Ich glaube, den Schritt zu gehen, wenn man jetzt zum Beispiel zum psychiatrischen Notfall gerufen wird und der Patient jetzt auch ein Elternteil ist, dann glaube ich, hört schon häufig, sag mal, unsere Tätigkeit da auf, wo wir sagen, okay, wir bringen den jetzt entweder in eine akutpsychiatrische oder erstmal eine somatische Weiterversorgung. Es gibt ja wahrscheinlich noch einen Elternteil oder die Oma, den Opa oder so, das Kind ist immer irgendwo untergebracht. Den Schritt weiterzugehen, zu sagen, der kehrt ja irgendwann in die Familie zurück und das Problem ist vielleicht nicht dauerhaft gelöst, da muss ich sagen, da habe ich mir persönlich jetzt bisher wenig Gedanken drüber gemacht. Und das, glaube ich, das ist schon das, wo du in die Richtung, in die du zielst, habe ich den Eindruck, ja, dass er schon vorstellbar ist, dass das Situationen sind, die wir häufig sehen. Also ich glaube, wir haben wenig Situationen, wo wir sagen, das ist ein Kind, da habe ich den hochgradigen Verdacht, dass eine Kindswohlgefährdung besteht, weil das Kind irgendwelche Verletzungen hat, sondern wir sehen ja viel häufiger wahrscheinlich den wie auch immer beeinträchtigten Elternteil, der im Verlauf vielleicht zu einer Kindswohlgefährdung beitragen kann. Ne? Aber ob wir das wirklich detektieren, ich glaube, also ich persönlich glaube häufig, war wenig Vigilant bisher dafür.
Und da geht es mir absolut ganz genauso. Ich habe das jetzt erst vor kurzem gelesen, beziehungsweise auch gehört, dass wenn man bei den Erwachsenen nachgucken würde, also in der Ambulanz oder in der Notaufnahme bei den Erwachsenen nachhören würde, wie es denen geht, welche Einschränkungen die haben und ob die in der Lage sind, quasi weiterhin für ihr Kind zu sorgen, würde man vermutlich deutlich mehr Kindswohlgefährdungen erkennen und vermutlich auch präventiv vermeiden können, wenn man denn da frühzeitig eingreift mit verschiedenen Hilfsangeboten, die jetzt wahrscheinlich das übersteigen, was wir als Mediziner anbieten können, absolut. Aber auch das Jugendamt ist ja nicht nur ein Amt, sondern das kann ja auch Hilfsangebote vermitteln. Ich glaube, ein Schlagwort ist, vor allem, wir haben ja gesagt, die Kleinkinder sind, also zum Beispiel eine Mutter, die ein Kind bekommen hat mit einer Wochenbettdepression. Ja, ganz einfach. Wenn die jetzt nicht den super Partner hat, der sich da vorbildlich um das Kind kümmert, das Kind ist ja extrem abhängig in den ersten paar Wochen, Monaten, dann gibt es die frühen Hilfen als Beispiel. Und ich habe selbst gesehen, was diese frühen Hilfen, das sind häufig so ehemalige neonatologische Schwestern, die haben eine irre Kompetenz, die haben ein sehr geschultes Auge. Die eine hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie regelmäßig die Zigarettenpackungen vom Couchtisch oder vom Sofatisch weglegt und immer so hoch, dass sie eben kein kleines Kind erreichen kann. Auch kein Einjähriges oder Zweijähriges. Dass es ihr Reflex war. Und wir haben uns irgendwann mal über Intoxikationen unterhalten. Und seit es diese Verdampfer gibt und es flüssiges Nikotin gibt, das aussieht wie zum Beispiel Hustensaft, hat sie gesagt, ist das Zweite, was sie mittlerweile hochstellt. Also die sind super vigilant. Die sind sehr aufmerksam und extrem erfahren. Also diese frühen Hilfen sind häufig ein super Mechanismus, um Leute gerade am Anfang zu unterstützen. Ich glaube, diese Mehrgenerationenfamilien, wo die Großmutter in einem Haus mit einem gelebt hat und häufig ihre Erfahrungen mit einem geteilt hat, die sind seltener geworden, vor allem in der Stadt. Und dafür brauchen wir halt irgendwelche Kompensationsmechanismen. Und so hat man dann zum Beispiel Mitarbeiter dieser frühen Hilfen. Das wäre sowas, was mir noch einfällt, weil eine Wochenbettdepression, glaube ich, nicht seltenes ist.
Ja, also was wir ja auch immer mal wieder sehen, sind ja auch peripartale, sag mal, Notfallbilder, die Mütter betreffen. Das ist ja schon durchaus eine vulnerable Phase. Also mir ist jetzt ein Fall aus unserer Klinik jetzt erinnerlich, wo es im Rahmen kurz nach der Geburt zum Beispiel zu einer schweren Sinusvenenthrombose bei der Mutter kam, was ja zum Glück, sagen wir mal, auf die Gesamtbevölkerung betrachtet, keine wahnsinnig hohe Inzidenz hat, aber bei der hohen Anzahl der Geburten schon gar nicht so wenige Fälle wahrscheinlich sind, die man in Deutschland so im Jahr hat. Und in dem Fall war es so, dass das schon während dieses Aufenthalts der Vater jetzt wenig Kompetenz im Umgang mit diesem Neugeborenen gezeigt hat. Es gab noch mehrere Kinder, die älter waren, also mehrere Geschwisterkinder. Und da muss man, glaube ich, auch schwer anzweifeln, ob das dem Vater in der Situation gelingen wird, jetzt für mehrere kleine Kinder inklusive eines Neugeborenen zu sorgen. Das sind sicherlich Situationen, wo man, sag mal, schwere Probleme früh antizipieren kann und wahrscheinlich, wenn man dort eingreift, dann wirklich gut noch regulieren kann, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Das wäre jetzt so der spektakuläre Fall, aber es gibt ja auch den ganz einfachen Fall, denke ich mir, das ist ja vielleicht die stillende Mutter und mit meistens einem Kind, aber vielleicht auch mehr als einem Kind, die jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund ausfällt. Und das kann ja einfach der Magen-Darm sein oder der Blinddarm oder das gebrochene Bein. Und dann haben wir plötzlich einen Vater, der nicht stillen kann. Das wäre doch schon so ein Beispiel, oder? Von Kindeswohlgefährdung, wo man sich dann überlegen muss, bringt man das Kind ins Krankenhaus hinterher, dass die Mutter weiterstellen kann. Und die Mutter kann ja auch nicht einfach aufhören zu stillen.
Das ist richtig. Man kann natürlich über Alternativlösungen nachdenken, aber das Kind braucht natürlich auch die Nähe von einer Bezugsperson. Man kann abpumpen, man könnte auf Flaschenmilch umstellen und sonstige andere Lösungen, aber tatsächlich hat unser Gesundheitssystem keine guten Lösungen für genau sowas. Oder so traurig das klingt, es gibt auch Mütter, die an einer Krebserkrankung leiden und Medikamente nehmen müssen, die gar nicht stillen können. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Also es gibt viele, viele, glaube ich, Aspekte, die man da beachten muss, wie gesagt, unser Gesundheitssystem ist da nicht so perfekt drauf vorbereitet. Es gibt immer noch viele Neonatologien, wenn da das Kind aufgenommen wird, heißt das nicht automatisch, dass die Mutter nach der Geburt sofort auch mit aufgenommen werden kann, weil in der Neonatologie ist das Kind der Patient. Und die Mutter ist ja nach Geburt, müsste dann gynäkologisch aufgenommen werden und das sind viel administrative, strukturelle Probleme, die sich da auftun. Also das sind solche Sachen, mit denen kämpfen wir immer noch. Und letztens sagte eine Mutter zu mir auch, das sind ja Zustände wie in der Steinzeit. Und dann dachte sie kurz nach und meinte, nö, in der Steinzeit wäre es besser gewesen. Da hätte ich mit meinem Kind in der Höhle wohnen können. Also die war richtig sauer. Und das hat mir dann auch total leid getan. Ich gebe ihr da total recht. Aber es ist häufig so, dass die Strukturen es wirklich nicht hergeben.
Ja, spannend. Das ist ja, wie der Frank sagt, ne? Also wenn wir jetzt eine demente Oma haben, die ihr Mann auf Trab hält, ja, den ganzen Tag und jetzt kriegt der Mann jetzt traurigerweise einen Herzinfarkt und der muss ins Krankenhaus, dann machen wir uns ja schon Gedanken um die Oma. Aber wenn wir jetzt einen Stall voll Kinder haben, die ein Ehepaar auf Trab halten und jetzt fällt einer aus, dann hat ja der eine jetzt plötzlich doppelt so viele Kinder wie vorher, die ihn auf Trab halten. Das ist, glaube ich, schon dann eine Gefahrenquelle, ne, für alle Beteiligten. Also das kann schon dann eine prekäre Situation werden.
Stimmt, also da ist wieder Überforderung eines der Hauptthemen. Also es ist kein böser Mensch, sondern er ist einfach nur am Limit seiner Fähigkeiten. Wo ich noch eine Brücke zuschlagen möchte, ist, manchmal sehen wir ja das kranke Kind oder das verletzte Kind und hegen den Verdacht einer Vernachlässigung oder Misshandlung. Auch eine Vernachlässigung kann ja ein Grund sein, jemanden stationär aufzunehmen, gerade wenn es um Nahrung geht. Und dann packen wir das Kind ein und fahren weg und haben unseren Patienten, um den wir uns gut kümmern und auch um den sich hoffentlich weiter gut gekümmert wird. Was manchmal aus dem Fokus ja verschwindet, ist, es gibt ja noch Geschwister, die wir jetzt bei einem potenziellen Täter, Täterin gelassen haben. Und da ist es total wichtig, finde ich, in der Übergabe, auch in der Klinik, das unseren Kollegen aus der Pädiatrie zu vermitteln, denen das zu sagen und das auch, wenn man denn das mit dem Jugendamt bespricht, zu thematisieren. Unbedingt, denn auch das führt ja zu Wut und Hilflosigkeit möglicherweise bei dem Misshandler, sodass man die Sorge haben muss, dass die Geschwister in irgendeiner Form auch drunter leiden könnten. Also das als nur als Gedanke, nochmal so als Brücke, auch wenn wir uns ja häufig freuen, einen Patienten eben gut versorgt zu haben.
Aber dann lasst uns doch mal diese Brücke überqueren. Und jetzt sind wir als notfallmedizinisch Tätige am Einsatzort. Ich habe jetzt den Verdacht einer Misshandlung, eines Missbrauchs, wie auch immer. Und wie gehe ich jetzt vor? Schnappe ich mir alle Kinder, die ich finden kann, und befreie die aus dieser Situation und schmeiß die Eltern aus dem Zimmer raus und frage dann die Kinder, na, ihr seid doch bestimmt misshandelt worden, oder wie mache ich das? Also, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ist man ja gewohnt von mir.
Was?
Aber wie kann ich hier vielleicht diplomatisch vorgehen oder vielleicht ein Vorgehen nicht wie der Elefant im Porzellanladen, sondern vielleicht auch mit dem Bewusstsein, ich bin ja bloß ein Wimpernschlag im Leben des Kindes. Ich sehe das ja als Rettungsdienst, als Sanitäter oder Notarzt, vielleicht eine Dreiviertelstunde, vielleicht anderthalb. Und danach bin ich wieder weg. Und hier gibt es ja bestimmt viele Dinge zu beachten, um hier für das Kind, aber natürlich auch für die Familie vielleicht das eine oder andere ins Positive zu lenken, ist vielleicht schon ein bisschen anmaßend, aber vielleicht doch das eine oder andere zu ermöglichen oder vielleicht zu optimieren. Ja, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Worauf ihr immer Wert legt und was ich auch in eurem Podcast schon ein paar Mal gehört habe, ist, dass ihr euch über euer Team Gedanken macht, das vor Ort ist. Und wir sind unterschiedlich sensibel und wir sind unterschiedlich gut geschult. Das heißt, jetzt gehe ich davon aus, du bist mit dem Frank bei so einem Fall.
Und oh, das wäre total cool, weil wir sind schon ewig nicht mehr zusammengefahren. Ich würde mich so darüber freuen.
Und ich glaube, das würde wirklich gut tun. Euch würde vielleicht sogar einfach ein Blick genügen und ihr hättet schon eine Verbindung und wüsstet, ah, wir denken das Gleiche. Wir haben den gleichen Verdacht, möglicherweise. Und damit wäre eure Arbeitsweise schon zielgerichtet gemeinsam in die gleiche Richtung. Viel, viel häufiger ist es natürlich, wenn wir mit Leuten fahren, wo wir nicht so eine Bluetooth-Connection haben, die sofort irgendwie einsetzt, dass wir erstmal vermitteln müssen, wo wir sind, was wir haben. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, dem Partner das mitzuteilen, dem Kollegen das irgendwie zu vermitteln, ohne das irgendwie laut durch die Wohnung zu brüllen natürlich. Da gibt es verschiedene Wege. Der eleganteste Weg, den ich mal gesehen habe, das hat einer in einem Kindernotfallkurs gemacht. Der hat dann gesagt, also da lag dann dieser Säugling, der war krank, und dann sagte er zu dem Vater, können Sie mal bitte ein paar warme Handtücher holen? Wir müssen den warm einpacken.
Und heißes Wasser braucht man doch immer, oder?
Genau, wie zu einer Geburt.
Wie im Western.
Und ich habe so gedacht, was macht der da? Was soll das? Und dann hat einer der Schauspieler, ist dann rausgegangen, war er der Vater, und dann sagte er, liebes Team, ich glaube, dass wir hier Zeuge einer Kindesmisshandlung sind. Wir wollen das Kind unbedingt in den RTW zügig bringen und dort weiterversorgen und möglichst rasch ins Krankenhaus fahren. Wir alarmieren jetzt noch den Notarzt nach und informieren den, dass das nicht verbal thematisiert wird erstmal. Ne? Dieses Kind war offensichtlich krank, sodass dass das Versorgen des Kindes und der Transport des Kindes nicht im Wege stand. Aber er hat quasi eine Situation kreiert, wo er mit seinem Team ganz offen kurz reden konnte. Das war ziemlich smart, wie ich fand. Und er hat es ganz klar und deutlich kommuniziert. Ich glaube auch, dass wenn wir den Eltern vermitteln, dass es uns um das Wohl des Kindes geht, wir in der Versorgung eigentlich selten behindert werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber ich bin da sicher nicht der Maßstab, und viele unserer Hörer werden auch sicher Situationen erlebt haben, wo die Eltern sich dahingegen wehren. Ich denke, solange man vermittelt, dass das Wohl des Kindes im Fokus steht und man auch nicht zwingend Eltern und Kind trennen muss, das ist ja nicht unser Ziel, wir können die Eltern natürlich genauso gut mitnehmen. Und dann ist, denke ich, ein Klinikaufenthalt oder die Vorstellung in der Klinik durchaus sinnvoll. Ja, die haben erstens andere Möglichkeiten und das Setting in der Klinik ist nochmal ein anderes. Meistens mit, wenn eine stationäre Aufnahme erfolgt, mit mehr Zeit verbunden. Die Notaufnahme ist immer tatsächlich stressig. Wie schaffe ich mich, das da emotional von zu distanzieren? Das weiß ich nicht. Das muss, glaube ich, jeder für sich irgendwie lösen. Wenn ich ein schwer verletztes Kind sehe und das, den Verdacht habe, dass irgendwie einer der Täter hier mit im Raum ist, dann ist das natürlich extrem schwer, da jetzt nicht emotional zu reagieren. Mir hilft immer, den Fokus auf meinen Patienten zu richten, zu sagen, dass ich hier bin, um zu helfen und ich habe einen hilfsbedürftigen Patienten. Und wenn ich das kann, wenn ich diesen Fokus quasi habe, dann, und so ging es mir auch in der Vergangenheit, dann konnte ich eigentlich immer relativ professionell mit der Situation umgehen. Ich versuche niemals zu lügen nach Möglichkeit. Hm. Das heißt, wenn ich Nachfragen habe oder nachgefragt werde, dann versuche ich schon das zu sagen, was ich denke, aber das in einer Form, dass ich niemanden persönlich angreife. Also ich würde niemals Schuld oder Ähnliches gegenüber den Eltern erwähnen, würde aber die Situation schildern und sagen, es ist etwas passiert, was kann ich nicht sagen, aber ich kann ihnen sagen, dieses Kind ist krank und braucht medizinische Betreuung. Also ich würde nur mich immer auf meine Kompetenz zurückziehen, weil da fühle ich mich sicher.
Denn das andere wäre auch eine Gefahr, weil die Verletzung oder die Misshandlung kann ja von jemand Fremdes ausgegangen sein, nicht unbedingt von den Eltern. Und wenn ich die Eltern nicht im Boot habe, dann habe ich vielleicht auch das Risiko, dass ich das Kind nicht mitnehmen kann.
Völlig richtig. Die Eltern sind ein super wichtiger Faktor, denn die meisten Kinder wollen von ihren Eltern auch nicht unbedingt getrennt werden.
Hm. Jetzt würde ich mir ja vorstellen, sagen wir mal, wir kommen in eine Situation, wo das Kind relevant gesundheitlich beeinträchtigt ist, so dass ich sage, es besteht sowieso eine medizinische Indikation, dass das Kind jetzt in der Klinik vorgestellt werden muss. Glaube ich, ist ja wahrscheinlich die Situation weniger problematisch. Also da werden ja in der Regel, denke ich, die Eltern, wenn die dabei sind, zustimmen, wenn vielleicht selber den Rettungsdienst gerufen haben, wie auch immer. Und sag mal, wenn die nicht zustimmen würden und eine harte medizinische Indikation besteht, dann hätte ich, glaube ich, auch eine relativ gute Handhabe, diese Klinikvorstellung durchzusetzen, im Zweifelsfall vielleicht sogar die Polizei hinzuziehen. Was ich mir jetzt komplizierter vorstelle, ist, ich komme jetzt in ein Szenario, wo vielleicht gar keine akute gesundheitliche Beeinträchtigung in dem Sinne mehr besteht, wenn ich hinkomme, dass ich jetzt sage, das Kind müsste jetzt eigentlich vom Zustandsbild in die Klinik, keine Ahnung, Kind hat einen Kollaps oder ähnliches, spielt jetzt wieder fröhlich, ja. Aber mir fallen vielleicht irgendwelche Red Flags auf, dass ich sage, das ist komisch. Ja. Hast du vielleicht so Marker, wo du sagen würdest, das sind Befunde am Kind, die mir auffallen, wo ich hellhörig sein werden muss und vielleicht auch drüber nachdenken, was mache ich denn, wenn ich dieses Kind jetzt nicht mitnehme, muss ich danach irgendwas veranlassen oder ähnliches? Also wir alle werden uns schwer tun jetzt, weil Kinder haben blaue Flecken zum Beispiel relativ schnell. Rufe ich jetzt danach beim Jugendamt an oder so, da brauche ich ja schon irgendwie eine Grundlage. Hast du Sachen, wo du sagst, wenn ich das irgendwie, wenn mir das in der körperlichen Untersuchung oder in der Anamnese auffällt, das ist so auffällig, dass ich sage, dem sollte man weiter nachgehen, auch wenn das Kind jetzt vielleicht aus medizinischen Akutgründen jetzt erstmal vor Ort bleiben würde?
Das ist eine gute Frage. Es gibt auch in der Kinderschutzleitlinie, gibt es dazu Hinweise, die haben Kitteltaschenkarten zum Beispiel entworfen und da gilt als zum Beispiel Faustregel, dass Kinder, die nicht mobil sind, also ich glaube bis zum 4. Lebensmonat wird das als nicht mobil bezeichnet, dass da jedes Hämatom zu viel ist. Also die dürfen eigentlich gar kein Hämatom haben, zum Beispiel.
Weil die einfach immer nur rumliegen.
Die bewegen sich schon erstaunlich viel, aber die bewegen sich nicht durch den Raum. Es gibt keinen Grund, dass die irgendwo anstoßen.
Ja, das meine ich damit. Die liegen immer in irgendeinem geschützten Kontext.
Genau.
In der Wiege, im Laufstall, auf dem Boden, auf dem Teppich.
Genau so ist es. Und tatsächlich ist es so, dass die plausiblen Geschichten, also dass es das mir so in der kinderchirurgischen Ambulanz aufgefallen, sind eigentlich immer die, wo das Kind beim Transport durch die Eltern irgendeinen Sturz erfahren hat. Selten durch eigenes Zutun, sondern aus dem Maxikosi gefallen. Die Mutter ist mit dem Kind auf den Arm die Treppe runtergefallen, etc. Also solche Bereiche oder solche Geschichten, die sind plausibel, führen dann auch zu den passenden Verletzungen. Das ist zum Beispiel etwas, was sinnvoll ist. Zu den Red Flags, die vor Ort auftreten können, ist, denke ich, wenn das Kind in irgendeiner Form Angst vor seinen eigenen Eltern zeigt, das ist untypisch. Das ist etwas, was wir nicht kennen und nicht sehen. Wenn ich das Kind von Weitem sehe und ich sehe Hämatome an Bereichen, und da möchte ich nochmal auf diese Kinderschutz-Taschenkarten verweisen, da ist zum Beispiel der Rücken ein Ort, wenn das Kind im Sommer mit kurzen Hosen rumläuft und die Schienbeine sind zum Beispiel voller Hämatome, dann ist das zu erwarten. Die spielen Fußball, die stoßen sich da völlig normal. Also wir reden jetzt von so einem Kleinkind, Vorschulkind, sowas, das gehört dazu, ja. Aber alles, was sich hinter den Ohren befindet, oberhalb der Hutkrempe, solche Bereiche im Gesicht, und ich meine, das werden wir so nicht sehen, aber alles, was im Genitalbereich ist, gehört eigentlich da nie hin. Und gerade die Windelträger, also die Toddler, die heißen ja nicht umsonst Toddler, ne? Die torkeln ja viel durch die Gegend, fallen 100-mal am Tag auf ihren Hintern und haben dann niemals ein Hämatom. Also da gehört typischerweise auch kein Hämatom hin. Das sind also so Dinge, die ich sehen kann, vielleicht beim leicht bekleideten Kind, nur mit dem Body oder so im Sommer. Also wenn mir Hämatome an Stellen auffallen, das ist, glaube ich, fände ich eine Red Flag. Angst vor den Eltern wäre für mich eine Red Flag. Glaube, weitere Red Flags fallen mir jetzt aus dem Kopf nicht ein, aber wenn noch welche kommen, würde ich die einfach zufügen.
Ja, die kann man ja auch auf diesen Taschenkarten auch ganz, ganz gut sehen. Es sind ja sozusagen die nicht physiologischen Verletzungen, die ungewöhnlich sind für Alter und Bewegungsmuster des Kindes. Also was sozusagen nicht passt. So was ja jedem völlig eingängig ist, wie du gesagt hast, so die Hämatome an den Schienbeinen vom Fußballspielen. Bei mir immer beim Fahrradfahren, ne, wenn die Pedale dann gegen die Schienenbeine ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wie ist es denn jetzt, wenn die Polizei dabei ist und ich habe diesen Verdacht? Ich meine, die Polizei, die hat ja bestimmt einen guten Draht zum Jugendamt, dann kann ich das denen doch gleich sagen, oder?
Also prinzipiell ist die Instanz, die zu informieren ist, wenn ich da einen Verdacht habe, dringenden Verdacht, das Jugendamt selbst. Das kann ich auch direkt machen. Darf ich auch. Ja? Wir dürfen auch im Rahmen unserer, also auf medizinischer Ebene, das Ganze zum Beispiel von der Präklinik in die Klinik weitergeben, den Verdacht. Also dem aufnehmenden Arzt, der aufnehmenden Schwester. Das dürfen und sollen wir ja sogar erzählen. Auch Skizzen auf einem Protokoll zum Beispiel sind völlig legitim. Das gehört alles dazu und würde auch dann jetzt die Brücke zur Dokumentation schlagen. Wir dürfen das Jugendamt auch informieren. Also das dürfen auch wir. Wir müssen das nicht weitergeben. Und die sind in erster Linie zuständig. Das ist tatsächlich nicht die Polizei.
Denn hier verletze ich ja vielleicht dann doch meine Schweigepflicht.
Tust du auch eigentlich gegenüber dem Jugendamt. Also wenn du das angibst, wenn du das erzählst und das nicht anzeigst, aber die informierst, verletzt du deine Schweigepflicht. Aber das ist, wie gesagt, in begründeten Fällen eben erlaubt. Das Problem ist, den begründeten Fall zu erkennen und das zu wissen. Was du machen kannst, ist das Ganze natürlich pseudonymisiert weiterzugeben.
Ja, da hatte ich im Gespräch mit einem lieben Azubi-Kollegen, hier an dieser Stelle einen schönen Gruß an den Fabian, der hatte die Idee, ich könnte ja das Protokoll anonymisieren und dem Jugendamt schicken. Und wenn die mir dann sagen, oh ja, das ist was, dann könnte ich es ja sozusagen im Klartext dann weitergeben.
Also wenn eine akute Gefährdung besteht, sollte das Jugendamt unverzüglich informiert werden.
Es ging mehr so um diese Sachen, wo man sich nicht so ganz sicher ist. Ne?
bei diesem nicht ganz sicher wäre tatsächlich eine Beratung, denke ich, das Beste. Mhm. Und da ist eine mögliche Beratungsstelle, das ist das, was wir, glaube ich, alle kennen, diese medizinische Kinderschutz-Hotline.
Die kenne ich gar nicht.
Die kennst du gar nicht. Nee. Das ist eine Institution, die ins Leben gerufen wurde, nachdem die Kinderschutzleitlinie verfasst worden ist. Das ist ein Riesending, diese Kinderschutzleitlinie. Irgendwie 170 Seiten. Die Kurzfassung noch 66. Also es ist sportlich. Aber die haben alle Berufsgruppen, die damit in Kontakt sein könnten, inkludiert. Und das ist bewundernswert. Also dafür auch großes Lob. Und deshalb ist sie auch so lang. Zur Kinderschutz-Hotline ist es so, dass es in der, dass die Möglichkeit besteht, unter der 0800 19 210 00 Experten ans Telefon zu bekommen, denen ich medizinische Experten, die auch euch zur Verfügung stellen, die euch beraten. Ihr schildert den Fall, ihr könnt ihn auch pseudonymisieren natürlich, und die schildern euch oder geben euch Handlungsanweisungen, beraten euch und sagen, wie sie das aufgrund des Falls natürlich handhaben würden. Das sind wirklich, wirklich gute Leute, die das 24 Stunden, 7 Tage die Woche machen. Also ihr könnt jederzeit auch nachts. Und da gab es eine Diskussion, bevor diese Hotline eingeführt wurde, müssen wir das nachts haben? Die meisten Anrufe sind nachts. Hm. Ja? Wir sind selber gestresst. Die Situation wächst uns über den Kopf. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich persönlich finde es für mich super unwohl im Dunkeln. Ich glaube, das Dunkle tut uns auch immer nicht gut.
Ja, ich habe auch lieber Sonne und Tageslicht. Ja, spannend. Das heißt, es gibt eine Hotline, die kann ich 24/7 anrufen und die ist immer verfügbar. Es ist halt so schön, um wahr zu sein.
Als medizinischer Fachangestellter kannst du das und wirst dann auch beraten. Ja. Also ich habe noch nie von jemandem gehört, der sagt, ich habe mich da schlecht beraten gefühlt.
Ich finde das spannend, dass wir erst so einen Podcast machen müssen, dass ich nach über 25 Jahren Rettungsdienst auf so eine Quelle stoße. Ich meine, entweder bin ich total ignorant, was natürlich sein kann.
Aber also ich kann das vorher auch nicht. Ja. Ich out mich jetzt mal an der Stelle. Ja, weil ich glaube, dass wir uns halt einfach außerhalb unseres Alltagsgeschäfts bewegen und das einfach ein Bereich ist, der schon ein Stück weit tabuisiert ist auch noch, zu Unrecht. Ich glaube, es muss deutlich mehr Beachtung finden und ich glaube, deswegen steht es einfach nicht so im Fokus. Ja. Wir alle lesen Polytrauma-Leitlinie, aber Kinderschutz-Leitlinie, mir war bisher vor dem Podcast auch nicht bewusst, dass es eine Leitlinie dazu gibt. Ja. Also obwohl es ja in unseren Tätigkeitsbereich ganz klar reingehört. Wir denken alle immer primär an medizinische Versorgung, also an die, sagen wir, somatische Probleme lösen hauptsächlich. Aber dass die Leitlinie zum Beispiel besteht und direkt sagen wir, unsere Tätigkeit beeinflusst, wenn es denn zu so einem Fall kommt, war mir nicht klar vorher, muss ich ganz klar sagen.
Und jetzt sind wir ja im Jahr 2024. Ich mache nichts mehr ohne mein Handy. Gibt es das auch als App?
Das gibt es tatsächlich auch als App. Gibt es für meines Wissens Android und auch iOS. Gibt wunderbar. Gibt sogar die Verlinkung zum Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen von NRW. Die sind da auch extrem weit. Und da gibt es eine Rechtsmedizinerin, die Frau Banaschak, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, die sich da auch in der Leitlinie beziehungsweise die sich dem verschrieben hat, den Kinderschutz und vor allem auch den rechtsmedizinischen Aspekt da voranzubringen. Weil das ist ja etwas, was wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben. Wenn auch das Kind aufgenommen ist und auch medizinisch super versorgt, dann ist es ja durchaus wichtig, das Kind rechtsmedizinisch untersuchen zu lassen. Mhm. Also bei sexuellem Missbrauch, aber auch bei Gewalt gegen Kinder ist es extrem wichtig, diese Befunde zu erheben, damit nachher auch eine Beweiskette erfolgen kann und das Ganze auch plausibel, als Fall dargelegt werden kann. Das ist leider nicht überall möglich. Wir haben nicht überall eine Rechtsmedizin, die 24 Stunden verfügbar ist. Und da ist es nicht leicht, sich manchmal zurechtzufinden, so dass es als Lösungen häufig sogenannte Versorgungskits gibt, also fest oder vorgepackte Sets, die wir benutzen können, um gewisse Untersuchungen durchzuführen. Beim sexuellen Missbrauch haben die Gynäkologen da deutlich mehr Erfahrung als die meisten Pädiater, behaupte ich jetzt einfach. Und dann sollte man durchaus auch da fachübergreifend Leute hinzuziehen. Genauso wie ich bei Verdacht auf Frakturen unbedingt natürlich den Unfallchirurgen dabei haben möchte. Und dann sitzt man im Zweifel zusammen vor dieser Leitlinie und schaut, was ist denn da die empfohlene Untersuchung, was muss ich in wie vielen Ebenen röntgen etc. Also das wären solche Sachen, die ich für, wo ich für diese Interdisziplinarität, von der wir ganz oft sprechen, nochmal so eine Lanze brechen möchte und sagen will, ruf den halt nachts auch an. Weil nachts auch alleine zu sein mit so einer Situation, finde ich doppelt schlimm. Da will man nichts abtörfen, sondern man will einfach Unterstützung haben, kollegiale Unterstützung. Und ich glaube, so, da spreche ich für jeden, nachts alleine ist immer schwer.
Ja, und ich glaube, das sind ja auch Fälle, die eine hohe forensische Tragweite haben. Und ich glaube, da ist es ist auf jeden Fall ratsam, das Mehr-Augen-Prinzip auch angewandt zu haben, dass mehrere Kollegen die Befunde gesehen haben, sich gemeinsam das Kind angeschaut haben. Bei uns gibt es zum Beispiel auch inzwischen wirklich eine Gewaltambulanz, die auch 24/7 besetzt ist. Natürlich ein Riesenluxus, wo die Rechtsmedizin für solche Fälle auch akut zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, auch vielen nicht klar, dass es solche Einrichtungen mehr und mehr gibt, was extrem unterstützenswert ist, finde ich, weil natürlich das auch Kollegen sind, die extrem hohe Erfahrungswerte auch haben, wie dokumentiere ich das Ganze denn auch rechtssicher? Das ist ja was man häufig, glaube ich, unterschätzt. Und wo ich auch nochmal eine Lanze brechen möchte für die rettungsdienstliche Dokumentation, die ja für viele von uns einfach auch eine extrem lästige Pflicht ist, die uns immer mehr gängelt, aber gerade in solchen Fällen, glaube ich, ist es absolut unverzichtbar, dass man so genau und gut wie möglich auch die präklinische Versorgungsphase dokumentiert, weil völlig klar sein muss, kann vielleicht auch durch die medizinische Versorgung irgendwo ein Hämatom oder Ähnliches entstanden worden sein, durch Punktionsversuche oder Ähnliches. Das ist ja später nicht ohne weiteres mehr nachzuvollziehen. Und da wird man als erstes das Protokoll rausziehen und gucken, was war da. Und wenn dann halt ein Einzeiler draufsteht, wie es ja manchmal so ist, ist natürlich extrem ungünstig für den weiteren Verlauf.
Ja, total gut, ne? Also jeder kann ein bisschen was beitragen zu einem Happy End, sage ich jetzt mal. Ich habe auch den Eindruck, dass wir so ein bisschen ein Happy End haben. Wir haben die Möglichkeit, was zu machen. Wir haben vielleicht auch ein bisschen gelernt, dass Misshandlung nicht immer Ergebnis des psychopathischen Serienmörders ist, sondern vielleicht einfach auch ein Ausdruck von Mangel, ne? Mangel an Unterstützung, an Mangel an Resilienz und Kompetenz und Hilfe und vielleicht auch überfordert sein. Und dass es sich da lohnt, die Familien, in denen sowas auftritt, diese zu unterstützen, dass die zukünftig zu einer erfolgreichen Familie wieder werden können. Und dass so diese schlimmen Sachen natürlich auch da sind, aber zum Glück nicht das Hauptding sind, sondern eher so die Überforderung und die angespannte Situation vielleicht, weil es irgendwie mit dem Job nicht klappt und keine Ahnung, Job verloren, kein Geld oder zu wenig Geld, keinen Urlaub gehabt und 3 Aushilfsjobs, ich weiß es nicht, der Partner ist krank und keine Ahnung. Und jetzt haben wir so eine Ahnung davon, wie wir uns verhalten können und wir müssen nicht gleich jedem einen Vorwurf machen, sondern vielleicht haben wir auch ein bisschen Empathie, so schwer es auch manchmal fällt. Und wir haben eine App. Wir haben eine App.
Und damit ist ja heutzutage alles möglich.
Viel gelöst. Ja. Und eine Sache, worüber wir total gesprochen haben, die wir so selbstverständlich hingenommen haben, ja, wir untersuchen das Kind, wir sprechen mit dem Kind, wir erheben eine Anamnese auch mit den Eltern, auch mit dem Kind und haben ganz vergessen, dass ja manche Kinder gar nicht mit uns reden wollen und Angst haben. Und dass manche Kinder sich auch nicht untersuchen lassen wollen, auch meistens als Hauptgrund Angst und irgendwie Schreck vor uns. Und da ist natürlich einer der Wege, wie wir da von Angst zu Vertrauen irgendwie kommen, gibt es da verschiedene Tools beziehungsweise Tricks und Versuche, wie wir uns da annähern können. Und vielleicht können wir das in einem weiteren Gespräch irgendwann mal erörtern. Das wird deutlich fröhlicher, das wird deutlich mehr Spaß machen. Und ist aber ein Tool, das wir zu jeder Untersuchung und zu jedem Kontakt mit Kindern anwenden können. Und da freue ich mich hoffentlich drauf, dass wir uns darüber auch nochmal unterhalten.
Ja, total gerne. Ich würde wahnsinnig gern mit fremden Kindern reden und die sind nicht nur die ganze Zeit am Kreischen.
Ja, und Narkose kann ja nicht immer die Lösung sein. Es gibt ja auch Kinder, die man durchaus wach lassen kann, auch als Anästhesist. Deswegen freue ich mich auch jetzt schon, dass du uns angeboten hast, uns da ein paar praxisrelevante Tipps in einer weiteren Folge zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass auch das Grillen heute vor der Folge vielleicht ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir schon direkt einen Zweittermin machen können.
Ich würde dann auf jeden Fall noch unseren Kollegen, den Christian Gernot, dazu packen. Der ist als Kinderanästhesist quasi auch ein Meister darin, den schmalen Grat zwischen Gesprächsführung und frühzeitiger Narkose, dann, wenn Gesprächsführung nämlich nicht mehr hilft, zu finden. Und ob wir den fürs Grillen begeistern können, weiß ich noch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall heiß empfehlen.
Ja. An dieser Stelle auch nochmal ein Gruß an Christian. Der konnte leider heute nicht dabei sein. Er ist krank. Gute Besserung. Und an dieser Stelle vielen Dank, dass du da warst und uns hier in diesem schwierigen Thema beraten hast.
Danke euch, war super nett.
Ja, vielen herzlichen Dank.
So, nochmal, möchte noch irgendwer Chips essen oder so?
Nee, danke. Besser, wenn ich nicht mehr so viel esse.
Der Frank ist auch gewohnt, dass ich immer noch jede Menge Zeit schinde, bevor es wirklich losgeht. Ja, und
kurz vor Start.
Wenn noch ich bin dann so der Typ, der auf dem 5-Meter-Brett steht und nochmal einen Schritt zurück macht. Nochmal einen Schritt vor und dann.
Spannend.
Bevor es dann endlich losgeht. Genau.